Deutschlandfunk Kultur Tonart.
E.T.A. Hoffmann war ein künstlerisches Multitalent, der in ganz unterschiedlichen Bereichen seine Spuren hinterlassen hat. Er war einer der wichtigsten Schriftsteller der deutschen Romantik. Er war auch ein begabter Zeichner und Karikaturist. Und er hat auch in der Musik seine Spuren hinterlassen. Hören Sie mal. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Miserere, eine geistliche Komposition. Die hat E.T.A. Hoffmann zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben. Morgen, da jährt sich der Geburtstag von E.T.A. Hoffmann zum 250. Mal. Und das ist für uns hier der Anlass, mal ein bisschen genauer auf sein musikalisches Werk zu schauen. Dazu ist mein Kollege Rainer Pöllmann zu mir ins Studio gekommen. Hallo Rainer.
Hallo.
Ja, wie wichtig war denn die Musik für E.T.A. Hoffmann?
Sie war enorm wichtig und eigentlich hat er sich zumindest phasenweise in seinem Leben eher als Komponist, eher als Musiker verstanden, denn als Schriftsteller. Die Nachwelt würde das dann doch anders gewichten, aber man kann wirklich sagen, dass die Musik für ihn eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und gleich in mehrfacher Hinsicht. Er war Komponist, er war Interpret, als Dirigent hat er an Theatern gearbeitet und er war nicht zuletzt Musiktheoretiker.
Und ich glaube, das hat sich auch in seinem Namen wiedergespiegelt, ne? Die Tatsache, dass er. Ja.
Ursprünglich hieß nämlich E.T.A. Hoffmann, E.T.W. Hoffmann, nämlich Ernst Theodor Wilhelm, und dass er den Wilhelm in Amadeus geändert hat. Das hat ganz unmittelbar mit Wolfgang Amadeus Mozart zu tun.
In welcher Hinsicht hat das jetzt noch in seinem Leben eine Rolle gespielt, die Musik?
Also ich habe es ja schon gesagt, er war ausübender Musiker, er hat dirigiert, er war Musikdirektor am Theater in Bamberg, er war Operndirigent in Leipzig und Dresden. Das spielt jetzt vielleicht nicht so die ganz große Rolle in der Beurteilung und Bewertung seines Lebens, aber er hat eben wirklich fast 100 Kompositionen auch geschrieben. Etliche davon sind verschollen. Es sind Instrumentalwerke gewesen, geistliche Werke, einen kleinen Ausschnitt haben wir gerade gehört, Bühnenmusiken, Opern. Aber die eigentliche Bedeutung von E.T.A. Hoffmann, glaube ich, liegt wirklich in ihm als Theoretiker. Er war einer der maßgeblichen Denker über eine romantische Musikästhetik, soweit würde ich mich vorwagen.
Romantische Musikästhetik, was heißt das? Also welche Gedanken hat er da entwickelt?
Ja, interessant ist, dass der Romantiker E.T.A. Hoffmann sich dazu nicht zuletzt auf einen den urklassischen Komponisten bezogen hat, nämlich auf Ludwig van Beethoven. Einer der berühmtesten Texte von E.T.A. Hoffmann beschäftigt sich mit Beethovens 5. Sinfonie. Dazu könnte man nun wirklich viele Geschichten erzählen und wurde ja auch gemacht, da klopft das Schicksal an die Pforten, da 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 und so weiter. Das macht E.T.A. Hoffmann gerade nicht, im Gegenteil. Musik ist für ihn wertvoll, weil sie alles Begriffliche, alles in Begriffen erzählerische hinter sich lässt. Du hast es ja schon gesagt, das Zitat, wo die Sprache aufhört, fängt die Musik überhaupt erst mal an. Und noch ein Zitat, die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, sagt E.T.A. Hoffmann, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, in der er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, und die Betonung liegt auf, indem er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben. Das ist so der Kern der Musik und überhaupt der Kunstauffassung von E.T.A. Hoffmann. Und das ist jetzt natürlich bei ihm in die Sprache der Romantik seiner Zeit eingefasst. Aber eigentlich ist die Erkenntnis dahinter, fundamental für jeden Umgang mit Musik bis zu uns heute. Ein Popsong, den wir in der Tonart spielen, ist viel mehr als die Lyrics, über die wir reden. Eine Oper ist viel mehr als die Handlung, die wir nacherzählen können. Es gibt in Musik immer irgendwas, was unmittelbar anspricht, aber eben jenseits von Begrifflichkeit. Das heißt natürlich nicht, dass wir über jede analytische Begrifflichkeit auf die verzichten können, aber die Herausforderung ist entsprechend anspruchsvoll.
Nun haben wir ja hier erst vor einigen Wochen in der Tonart über den 200. Todestag des Dichters Jean Paul gesprochen, ein Zeitgenosse von E.T. Hoffmann, der ja auch ganz enge Verbindung zur Musik hatte. Wie kommt das, diese enge Verknüpfung von Musik und Literatur in der Romantik?
Ich glaube, das hat schon mit der Weltauffassung der Romantik und der Romantiker, der romantischen Künstler damals zu tun. Es ist da ein Zauber, oder die Suche war jedenfalls da nach einem Zauber, nach so einer Art geheimer Weltformel. Synästhetische Bestrebungen waren hoch im Kurs damals, also die geheimen Verbindungen zwischen den verschiedenen Künsten. Und man darf nicht vergessen, was wir so gemeinhin umgangssprachlich romantisch nennen, also das Heimische, das Heimelige, das positiv Besetzte, das war damals alles andere als das, was die romantischen Künstler, gerade auch die Schriftsteller, verfolgt haben. Im Gegenteil, die Bedrohung, das Unheimliche, das Grausame, auch das Unerklärliche hat in der Zeit wirklich eine große Rolle gespielt. Und gerade E.T.H. Hoffmann spielt mit diesen Elementen. Also manche oder viele seiner Erzählungen würde man heute, wenn man sie verfilmt, als Splatter-Movies verfilmen.
Ja, ja, genau. Aber spielt denn die Musik in diesem literarischen Werk von E.T.H. Hoffmann auch eine Rolle?
Ja. Es gibt jede Menge literarische Figuren, die Musiker sind. Am berühmtesten ist vielleicht der Kapellmeister Johannes Kreisler. Da kann man schon sagen, dass der in Teilen zumindest eine Art alter Ego des Schriftstellers E.T.H. Hoffmann selbst war. Gelegentlich hat er auch als Kreisler unterschrieben. Und die Kreislerianer, ein Klavierzyklus von Robert Schumann, bezieht sich ja unmittelbar auf diesen Johannes Kreisler. Und dann ist natürlich der Hoffmann in Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach, zwar auch ein fiktiver und wahrlich kein historisch getreuer E.T.H. Hoffmann, aber da hat der Schriftsteller E.T.H. Hoffmann natürlich dann auch nochmal ein ewiges Leben auf der Opernbühne gefunden.
Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf die Kompositionen schauen, die von E.T.H. Hoffmann überliefert sind, du hast gesagt, einige sind überliefert, manche auch nicht. Wie gut sind die, die es noch gibt, und wie gut haben die sich auch gehalten?
Naja, man muss, glaube ich, bei der Begeisterung dann da schon historische Maßstäbe auch einziehen. Sicher ist E.T.H. Hoffmann nicht vergleichbar mit Zeitgenossen wie Schumann, Schubert, Beethoven. Also das sind schon die bedeutenderen Künstler. Aber man darf jetzt auch nicht nur die Top 5 der Musikgeschichte in einer Epoche anschauen und alles andere verschmähen. Also er ist schon eine wichtige musikalische Figur. Und das Gute daran ist an E.T.H. Hoffmann, dass die Überlieferung so schlecht eigentlich gar nicht ist. Wie gesagt, viele Werke sind verschollen, ja, aber was erhalten ist, das ist gut aufbereitet, nicht zuletzt in der Berliner Staatsbibliothek, aber auch in Bamberg. Es gibt auch auf dem Plattenmarkt gar nicht so wenige sehr gute Einspielungen von Werken von E.T.H. Hoffmann. Und gerade jetzt zum Jubiläum ist nochmal eine 8-CD-Box als Wiederveröffentlichung veröffentlicht worden. Und da kann man sich dann schon umfassend informieren, wie dieser Schriftsteller und Komponist geklungen hat.
Also das könnte man sich dann morgen zum 250. Geburtstag mal raussuchen. Wir hören jetzt schon mal ein Stück, und zwar ist das die Ouvertüre seiner Oper Undine, und die hören wir jetzt in einer Version von der Kölner Akademie unter der Leitung von Michael Alexander Wilms, zumindest den Anfang der Ouvertüre. Und an dich vielen Dank, Rainer.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Undine, der Oper von E.T.A. Hoffmann. Wie gesagt, morgen jährt sich der Geburtstag des großen Romantikers zum 250. Mal. Und wenn Sie mehr über E.T.A. Hoffmann und sein Verhältnis zur Musik hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die Deutschlandfunk-App. Denn dort finden Sie unter anderem eine Musikszene-Sendung über Hoffmann als Musiker und Musikkritiker von Christoph Fratz.